Ja, ich darf heute über die akute Netzhautabhebung sprechen. Das ist eigentlich ein Notfall in der Augenheilkunde und den sollte man kennen, eigentlich nicht nur als Arzt, auch also jeder Mensch sollte das Bescheid wissen, denn das kann jeden treffen und da ist eben rasche chirurgische Versorgung wichtig. Genau, ich wurde schon vorgestellt, ich bin eben eine der Netzhaut, also ein Mitglied des Teams aus der Klinik Landstraße, eine der Netzhautchirurginnen. Wir sind ein großes Team. Und ja, ich darf dankenswerterweise da auch mitarbeiten. Zur Netzhautabhebung. Ich habe mir gedacht, das ist ja jetzt nicht hier, dass da lauter Augenärzte sitzen. Da sitzen wahrscheinlich viele Nicht-Augenärzte. Das ist eine kurze anatomische Wiederholung. Das Auge ist eben, also das ist das Auge. Und diese gelbe skizzierte Struktur, das ist die Netzhaut. Wir erklären das den Patienten oft so zur eindrücklicheren Vorstellung, das ist die Tapete, wie im Raum eines Zimmers, also das ist die Tapete, die liegt innen der Augeninnenwand an und nicht zu verwechseln mit der Hornhaut, also die Hornhaut ist da vorne die durchsichtige Kuppel, oft wird das, glaube ich, so ein bisschen im schnellen Sprachgebrauch verwechselt, die Hornhaut steht also in Bezug und mit der Außenwelt, aber die Netzhaut nicht, die ist innen im Auge und soll dann auch nie rauskommen und das Zentrum der Netzhaut nennt sich Makula, das ist die Stelle des schärfsten Sehens. Sonst ja, mal zur groben Orientierung. Das, was hier so leer erscheint, da ist der Glaskörper drinnen. Das ist das. Geht's? Also, das ist das Füllmaterial des Augapfels. Der Glaskörper besteht zu 99% aus Wasser und zu 1% aus Kollagenfasern. Betone ich deswegen. Der schaut jetzt da so durchsichtig aus, ist ja auch in echt durchsichtig, sonst würde man nicht rausschauen können. Aber der ist eben beteiligt in der Entstehung einer Netzhautabhebung. Genau, hier jetzt zum Überblick. Man sieht auf der einen Seite die gesunde Netzhaut. Das eine ist ein sogenanntes Fundusfoto, also eine Fotografie des Augenhintergrundes. Da sieht man den, also mit der Maus. Hier ist der Sehnerv, die Papille, da ist der Gefäßbogen. Hier dieses Areal heißt Makula, das ist das Zentrum, das ist die Fovea. Und im Querschnitt ein OCD-Schichtbild. Dieser schwarze Bereich hier, da ist der Glaskörperraum. Das ist die Netzhaut, das soll so ausschauen, also diese Mulde ist wünschenswert und normal. Und hier drunter ist dann schon die Aderhaut und hier sieht man so angedeutet, angeschnitten im Querschnitt die Blutgefäße, weil die Aderhaut ist ja, wie der Name schon sagt, reichhaltig mit von Blutgefäßen. Jetzt auf der anderen Seite, dem gegenüber ist ein Bild einer Netzhautablösung. Man sieht da eh schon da diese blasenartige Struktur, dieses Areal. Hier ist die Netzhaut abgehoben, das heißt, das ist aufgefüllt mit Flüssigkeit aus dem Glaskörperraum, die halt leider unterhalb der Netzhaut geronnen ist. Auch im Schichtbild kann man das gut darstellen. Hier handelt es sich um eine Netzhautabhebung, wo man schon davon spricht, dass die Makula mitbeteiligt ist. Also die Flüssigkeit ist leider hier schon unterhalb des Zentrums geflossen, was schlecht ist fürs Sehen und für die Prognose auch nicht günstig. Wie entsteht also jetzt eine Netzhautabhebung? Wir sprechen ja heute hier von der rissbedingten, also von der regmatogenen Netzhautabhebung. Und die entsteht wie folgt: Wie schon gesagt, der Glaskörper füllt das Auge aus und ist zu 99% bestehend aus Wasser. In der Jugend oder sagen wir so bis zur Mitte des Lebens ist der Glaskörper meistens anliegend an der Netzhaut und mit den Jahren hebt sich der Glaskörper ab. Dann spricht man von einer Glaskörperabhebung. Die allein ist nicht krankhaft, das ist ein physiologischer Prozess, das darf sein. Und meistens passiert das ja ohne, dass ein Therapiebedarf besteht. Allerdings kann es auch dazu kommen, dass sich der Glaskörper löst und gleichzeitig so stark haftet, bis dann eben dass er sich löst, aber eben so an einer Stelle so lang nicht sich löst, sondern haftet, dass die Netzhaut dann dort eingerissen wird. Also man sieht dann hier, dass so einen, also mit der Maus. Diesen Defekt hier, diesen Riss und über den gelangt dann eben die Flüssigkeit, der flüssige Anteil des Glaskörpers unterhalb der Netzhaut und so entsteht die Abhebung. Und was man da wahrnimmt als Betroffener ist ein Schatten. Also man merkt dann so eine Art Vorhang, Schatten, man sieht dann schlechter. Es ist zur Epidemiologie, also wer ist denn davon meistens betroffen? Es kann jung und alt betreffen, Männer wie Frauen, wobei eben der typische Patient ist sozusagen dieser Herr hier. Er ist also männlich, 2/3 unserer Patienten sind Männer. Er ist über 50. Wir machen da jedes Jahr statistische Erfassung all unserer Patienten. Und seit Jahren ist der Mittelwert, also das mittlere Patientenalter der Betroffenen, 59 Jahre alt. Also wenn man quasi gegen 60 geht und männlich ist und ganz wichtig auch kurzsichtig ist, dann muss man auf jeden Fall wissen, was ist eine Netzhautabhebung und wie erkennt man sie, weil das ist quasi, die sind die gefährdetsten Menschengruppe. Zu den Symptomen, auch ganz eindrücklich eigentlich wird das geschildert, aus persönlicher Erfahrung kann ich es nicht bestätigen, aber so wird das wirklich rundum erzählt, also es blitzt im Auge. Vor allem halt im Finstern, wenn die Leute sagen am Abend, das blitzt da, das sind so Lichtimpulse. Das entsteht dadurch, dass eben der Glaskörper an der Netzhaut zieht und das wird weitergeleitet als eben Lichtblitz. Oft ist das gefolgt von Russregen, also nicht so, wahrscheinlich einige hier haben das schon, so kleine Flankerl, die man manchmal wahrnimmt, vor allem wenn man auf den Himmel schaut oder auf eine Wand oder so, dann sieht man ja manchmal vereinzelt solche Glaskörpertrübungen, die sind per se nicht gleich ein Hinweis auf eine Netzhautabhebung, nur wenn sie halt plötzlich vermehrt auftreten, so wie ein Rußregen, wie ein Mückenschwarm oder wie wenn man jetzt die Wimperntusche da plötzlich irgendwie als wäre Wimperntusche auf den Wimpern, aber man hat gar keine. Das ist ein Hinweis darauf, dass irgendwo eine kleine Blutung entstanden ist im Auge und oft entsteht die eben durch den Riss in der Netzhaut ein Gefäß einreißt. Blitze und Rußregen sind ein Hinweis darauf, dass man schleunigst einen Augenarzt aufsuchen sollte, wenn dann schon, weil das ist eben ein Hinweis, dass die Netzhaut eingerissen ist, wenn es schon ein Schatten besteht, also wenn die Leute sagen, das ist so wie ein Schleier, wie ein Vorhang, dann ist es ein Hinweis, dass die Netzhaut tatsächlich schon nicht nur eingerissen ist, sondern dass auch schon eine Abhebung erfolgt ist. Das ist jetzt insofern wichtig, weil es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, wenn dann lediglich ein Riss ist, also wenn man der Augenarzt, die Augenärztin untersucht dann den Patienten an der Spaltlampe, schaut sich den Augenhintergrund, die Netzhaut an, wenn dann also ein Riss entdeckt wird, dann kann man, und es ist noch keine Netzhautabhebung entstanden, kann man diese Risse lasern, das ist ein ambulanter Eingriff in Straßenkleidung, Patient ist eigentlich, also so angenehm ist nicht, aber es ist noch jeder heimgegangen, wohl guter Dinge nach ein paar Minuten oder nach einer Viertelstunde. Da umstellt man eben mit dem Argonlaser diesen Riss, möglichst halt also rundum und nicht nur ein kleines Eckerl. Durch die erfolgreiche Laserbehandlung minimiert man das Risiko, dass aus so einem Riss eine Netzhautabhebung entsteht, von 50% auf 5%. Also es ist kein Wundermittel, aber es ist schon ein probates Mittel und es sollte eben jeder mit Symptomen einen Augenarzt aufsuchen, um das eben rechtzeitig zu erkennen. Wenn dann schon eine Netzhautabhebung eingetreten ist, dann kann man nicht mehr lasern, dann muss man operieren. Und da gibt es jetzt eben zwei wichtige Methoden, mit denen das versorgt wird. Zum einen die Buckelchirurgie. Buckel, weil, also man spricht dann auch von der Methode, die von außen operiert. Man näht auf das Auge, also man nähert die Augenwand, die Lederhaut wieder der Netzhaut an, indem man von außen das Auge eintellt. Das macht man mit einer Schaumstoff, also Silikonplombe oder sehr glas, das kann man das Auge auch ringförmig einschnüren. Das legt man unter die Muskeln, hier sieht man angedeutet, also den Augenmuskel und darunter liegt diese Plombe. Was man auch macht, ist, dass man eben den Riss, der ja hier ist, den muss man vorher mit einer Kryode, mit einem Kältestab anfrieren, dass das eben nicht weiter reißt. Und darüber näht man die Plombe. Diese Technik ist sehr gut, sehr schwierig zu erlernen und auch die deutlich ältere Methode im Vergleich zur nächsten. Ist aber so, dass auch mittlerweile nur noch ein gewisses Patientengut damit versorgt werden. Also vor allem junge Menschen, Kinder und Jugendliche, die haben ja Gott sei Dank nicht so ständig eine Netzhautabhebung, aber man kann das auch durch ein Trauma haben. Also die Patienten, die wir mit Plomben versorgen, vor allem die beiden Damen, die sind meistens so, würde ich sagen, unter 30 und Traumafälle oder wirklich höchst Myope, die das eben leider schon in jungen Lebensjahren haben. Da sieht man ein Bild, wie das eben, da werden die schwarzen Fäden, da werden die Augenmuskeln angeschlungen und dann wird hier die Plombe mal so pro forma fixiert und dann natürlich so ein Riesendrum Plombe bleibt dann nicht bestehen, das wird dann gekürzt auf ein kleines Stückchen, das halt dort wirkt, wo es wirken soll und darüber wird dann die Bindehaut vernäht, also das sieht man von außen nicht, wenn das mal versorgt ist. Und die zweite Methode ist hier die Vitrektomie, also der Vitreus ist der Glaskörper, Vitrektomie ist halt Glaskörper schneiden, sieht man das ist die Methode von innen, da geht man in das Auge ein mit über drei Zugänge und das ist jetzt die Methode, die seit, ich würde sagen, 20 Jahren immer mehr am Kommen ist. Mittlerweile werden einfach 95%, fast schon mehr, fast 97% der Fälle mittels Vitrektomie versorgt. Und diesen Eingriff möchte ich jetzt noch ein bisschen Schritt für Schritt darstellen. Also so ist der Situs vor der Operation. Man sieht, also wir haben das Glück in der Klinik Landstraße, wir haben immer Anästhesisten, die da mit uns arbeiten, dass bei uns verschlafen die Patienten den Eingriff, weil so angenehm ist es ja nicht. Also man schläft, man ist desinfiziert, abgedeckt, die Wimpern sind schön weggehalten mit diesem Lidsperrer. Die Pupille ist maximal weit getropft, also mit in Vorbereitung, und dann liegt der Patient da so vor einem, man selbst sitzt bei 12 Uhr Position. Und dann geht man mal ins Auge ein und sticht diese Zugänge. Das sind drei Ports. Das eine ist für die Infusion, weil man ja im Auge manipuliert und damit der Druck stets gleich bleibt, wird eine Infusion angehängt während der Operation. Dann als Rechtshänder würde man mit der linken Hand hier ein Licht, also eine Mini-Stab-Taschenlampe reinhalten, dass man was sieht. Und hier kommt dann das Arbeitsgerät, das schneidet und saugt gleichzeitig den Glaskörper, weil das ist ein großer Schritt der Operation. Der Glaskörper gehört weg. Das ist ein langer Teil dieser Operation, ist immer die Glaskörperentfernung, die muss gründlich erfolgen. Hier sieht man auch kombiniert, weil man das sehr häufig macht, weil die Patienten, die das brauchen, sind in einem Alter, wo die Linse eh nicht mehr glasklar ist. Also wir kombinieren das sehr häufig, sofern sie nicht vorher schon eine Kunstlinse haben, also Katarakt operiert worden sind, erhalten die dann im gleichen Eingriff kombiniert. Also die Kataraktoperation, das ist nur der Beginn der Kataraktoperation. Hier sind wir schon am Ende, da ist schon die Kunstlinse drinnen und die eigene Linse draußen. Und dann erst beginnt der Teil der Netzhautoperation. Also hier, so sieht man, sind dann so sitzt man da und so arbeitet man. Das eine mit der einen Hand sind eben das Licht und mit der anderen Hand hält man das Instrument, das den Glaskörper entfernt. Und das schaut man dann eben durch die Hornhaut, die ist im besten Fall klar, ist natürlich viel mühsamer, wenn die nicht klar ist oder wenn sie getrübt ist oder Narben aufweist, durchs Mikroskop auf den Augenhintergrund, auf die Netzhaut. Hier sieht man schon, wie das dann so ausschaut, wenn man dann nach hinten geht ins Auge. Also da nähert man sich gerade dem Sehnerven. Der Glaskörper ist, wie gesagt, unspektakulär, weil durchsichtig. Manchmal hat er so halt Fasern, die man sieht, aber meistens ist das nicht sehr eindrucksvoll. Und deswegen nimmt man zu Hilfe oft so Cortisonkristalle, die lässt man ins Auge hineinfallen. Also wie so ein kleiner Schneekugel. Und dann färbt man damit den Glaskörper an und hilft einem zu entdecken, wo noch Glaskörper drin ist und wo er aber noch draus, also entfernt gehört. Dann eben macht man das auch nicht nur im Zentrum, im direkten Augenhintergrund, sondern auch von der Seite. Dann hilft einem dann der Assistent oder die Assistentin, die nähert dann mit so einer Art, also es heißt Schielhaken, ausschaut und das wie so ein ganz, ganz kleiner Golfschläger, mit dem teilt man das auch so ein, dass man eben dem Operateur diese periphere Netzhaut auch darstellt und dann nähert man sich ganz vorsichtig ganz nah an der Netzhaut, aber nicht die Netzhaut selber wegschnibbeln, sondern nur den Glaskörper. Genau, und langsam aber sicher kommt man dann zu dem Teil, wo man eben schon die Netzhaut auch mit so einer schweren Flüssigkeit, die bringt man da langsam ins Auge ein, die hilft einem auch, die abgehobene Netzhaut wieder auszurollen, also die beschwert die Netzhaut. Hier werden noch Laserherde gesetzt, also es wird natürlich auch die Netzhautrisse, die werden auch gelasert intraoperativ. Und dann muss das Auge ja wieder irgendwie also ein Volumen haben am Ende der Operation. Und da reicht es nicht, dass man einfach die Infusion absteckt und zunäht, sondern bei einer Netzhautabhebung ist es wichtig, dass das Auge gut tamponiert ist von innen. Und da gibt es eben jetzt die Option, dass man entweder ein Gas verwendet oder ein Silikonöl. Die meisten Fälle, ich würde sagen so 85%, können mit Gas versorgt werden. Das hat den Vorteil, dass das Gas zwar am Anfang stört, also wenn die dann am nächsten Tag die Patienten den Verband entfernt bekommen, sagen sie, sie sehen nichts. Das sagt man ihnen eben im Vorfeld, aber es ist dann immer noch Thema, weil man eben nichts sieht, weil dieses Gas so herumwabbelt. Und je nach Gas ist das nach wenigen, also nach, sagen wir mal, 2 bis 6 Wochen ist das Gas dann weg. Gibt es unterschiedliche Arten von Gas, die man da verwenden kann. Löst sich aber immer von alleine auf. Wenn das eine sehr fortgeschrittene Netzhautabhebung ist, die schon Narben hat bei Diagnosestellung, es gibt ja auch unterschiedlich komplexe Fälle, dann verwendet man ein Silikonöl. Das hat den Vorteil, dass es halt für immer drin sein kann, hat aber auch den Nachteil, dass es sich eben nicht von alleine auflöst und dass man das nach ein paar Monaten im besten Fall wieder chirurgisch entfernen muss, also absaugen muss. Und am Ende der Operation, wenn halt dann die Gasblase da schon im Auge drinnen ist, näht man zu und also entfernt man die ganzen Ports und näht zu und hat dann eigentlich einen Situs, der ziemlich wenig spektakulär aussieht. Also das ist ein unblutiger Eingriff und am nächsten Tag kommt der Verband schon runter und dann ist das eigentlich so, dass wir, für die meisten Menschen haben dann vielleicht ein bisschen Kratzen, aber es ist kein schmerzhafter Prozess, auch nicht in der Heilungsphase. Genau, wir in der Klinik Landstraße sind ein Team von mittlerweile eigentlich 10, also wir sind zu 8, die das immer und rund um die Uhr versorgen können. 2 weitere Kollegen und Kolleginnen sind gerade in Ausbildung zum Netzhautchirurg und Netzhautchirurgin. Und wir sind eben in der glücklichen Lage, dass wir das wirklich rund um die Uhr versorgen können. Und nur zur Relation, deshalb sage ich es halt so oft, in vielen Augenabteilungen gibt es Netzhautchirurgie, aber meistens 1 oder 2, die das können. Und wir sind halt einfach wirklich viele. Deswegen kann das bei uns auch am Wochenende, auch am Feiertag operiert werden, immer. Und es ist ja auch ein Notfall. Es ist wirklich so, dass je früher man das erkennt, also je früher der Patient kommt und man das feststellen kann, umso rascher kann die Therapie eingeleitet werden, welche eben eine Operation ist. Und das ist günstig für die Prognose, also vor allem für die Visus, für die Sehschärfenprognose. Und wir haben jetzt, ich habe da die Statistik inne von unseren Häusern, deswegen habe ich für heuer schon, also jetzt habe ich schon ca. 240, ich weiß, wir sind es 236, ist es bis zum heutigen Tag. Also wird es noch wahrscheinlich ein bisschen mehr als 240 werden, weil es hat das noch 2 Wochen, glaube ich, oder 3 Wochen dauert das Jahr noch. Ein Drittel davon operieren wir eben im Dienst, so im sogenannten Dienst, also abends oder am Wochenende. Die Leute gehen nach 1, 2 Tagen wieder nach Hause. Und wir bestellen die auch nach, also das wird dann nicht so quasi nie wieder gesehen. Also wir haben mindestens eine Kontrolle, also relativ unmittelbar nach dem Eingriff. Teilweise helfen uns auch natürlich die niedergelassenen Kollegen und Kolleginnen, dass sie die erste Kontrolle übernehmen. Aber spätestens nach 6 Monaten sind alle einberufen zu einer 6-Monats-Kontrolle, damit wir eben unsere Erfolg eigentlich sehen oder Misserfolg, weil wenn man die nie wieder sieht, weiß man ja nicht, wie geht es ihnen. Wie misst man den Erfolg? Das eine ist natürlich die Anatomie. Also man ist natürlich daran interessiert, dass man nur mit einer Operation für immer geheilt ist. So sagen wir auch in der Aufklärung, weil jeder ist nervös, wenn man das hat. Das ist ja nicht geplant. Das ist immer ist irgendwie aufregend, weil man muss mal plötzlich im Spital bleiben und operiert werden. Also über 90% aller Patienten, die das haben, sind mit nur einer Operation geheilt. Das ist irgendwie auch ganz, ganz erfreulich, wenn man das hört. Natürlich, wenn man zu den 10% gehört, die das nicht betrifft, dann hat man zumindest schon mal gehört, dass sein kann, dass es nicht mit einer Operation automatisch für immer hält. Was den Patienten noch viel mehr interessiert, ist der visuelle Erfolg. Also man will ja nicht mehr gut sehen. Das hat man den Anspruch in jedem Lebensalter. Deswegen ist eben unser Anliegen, die Symptome sollte man kennen, in der ganzen Gesellschaft sollten die bekannt sein. Und wichtig ist, dass je früher, desto eher kann man operieren. Und wenn die Makula, das Zentrum, das Netz hat, nicht betroffen ist, ist die Prognose gut, weil es dann nur in der Peripherie oft so ein Schatten. Das zentrale Sehen ist noch gut, das kann man dann erhalten. Wenn die Makula aber schon präoperativ abgehoben ist, also wenn die Flüssigkeit schon da runtergeronnen ist, dann ist das natürlich ungünstig für die Prognose. Hier ist auch der Faktor Zeit wichtig. Also es ist ein Unterschied, ob jemand seit 3 Stunden zentral nichts mehr sieht oder ob seit 3 Wochen. Das ist sehr wichtig. Also deswegen auch Zeit ist Auge. Und wichtig ist auch da zur Statistik noch, bei uns sind seit Jahren 50% aller Patienten schon mit abgehobener Netzhaut vorstellig. Also das wird nicht irgendwie leider weniger. Das sind immer 50% kommen mit abgehobener Makula. Und das wäre eben unser Wunsch, dass man das irgendwie verringern kann, weil die Fallzahlen werden steigen, weil die Gesellschaft irgendwie älter wird und die Jahrgänge, die jetzt so an die 60 werden, sind geburtenstarke Jahrgänge. Aber wir hoffen, dass wir halt mehr Leute erwischen, die da frühzeitig kommen. Danke.
Vielen Dank, Eva. Gerne. Gibt es Fragen aus dem Publikum im Saal oder im Chat?
Ist eine punktuelle Retinopexie, fordert diese die Abhängung von der Choroidea in der Zukunft nach der Lasertherapie?
Also wir führen die Retinopexie nicht durch, oder das ist, glaube ich, eher so in den angloamerikanischen Raum. Deswegen habe ich dazu jetzt keine Information, ob das die Abhebung der Choroidea fördert, weil wir führen es nicht durch und deswegen kann ich Ihnen dazu keine Antwort geben.
Retinopexie von einer Laserretinopexie.
Also oder Laser. Nein, ja. Es gibt nämlich, ja. Also der Laser fördert keine Aderhautabhebung. Nein.
Hallo, Dr. Rechnik, thank you for your talk. I have two simple questions. One is, you mentioned about you have a quality management at 6 months. I would like you to explain it a little bit more. And second thing is, with the technology today, the retinal detachment patients, oftentimes their vision is really good after surgery, but after surgery, a good percentage of them don't see things at the same size as only say cornea, the right yeah. eye. They are just, and they lost, they lead to the dizziness, diplopia, loss of three-dimensional vision, and not correctable with the glasses. What's your current experience? How do you treat this type of patients? Thank you.
Well, okay, the first question was a question about the six months control. Well, we do the checkup after 6 months to know about what's the final visual outcome. So what was the achieved visual outcome? And the other thing is that how many of those patients had a re-detachment? So we know the numbers of how many.
For a visual outcome, what do you mean?
You measure the visual acuity. Let's say when they present themselves with the detachment and the visual acuity is down to hand movement. Mm-hmm. So the patient is able to tell whether the hand moves this way or this way. This is the vision they still have. And when they return after 6 months and their vision is 0.5, then it's a success, of course. So it's about the achieved visual acuity.
Thank you.
The most interest for the patient is to have a good visual acuity.
Do you test contrast sensitivity or color vision? Or
no, we do not include
this. That's beyond the scope.
We do not. That's also interesting, but we do not include it in our statistics.
I understand. And the second question is from this
about the anisokinia.
Yes,
yeah.
Thank you.
Well, there's a number of patients, most of the time those that have already affected macula when they present themselves, and then once we manage to reattach the retina, but unfortunately, as you obviously you speak from experience, or you've met these patients, they do not they tell you afterwards, even if the vision is good, it's not the same anymore. So the picture is smaller or has some sort of deterioration. We do not treat them, because there's very little to do. There's sometimes if they show up early and you can tell the reason is because they have some sort of subretinal fluid still, you can try to manage it with some extra gas bubble. But for real, this is a problem that arises due to the fact that they present themselves with detached macula, which means that it's in favor to present yourself with still attached macula. So the earlier you show up, the better, because once the macula is detached, there's no treatment for except you manage to reattach it via surgery. But for all these problems like anisokinia or just sometimes it's just a very very
the faint perception that it is not equal as it had been before.
They cannot even tell you exactly.
Vielleicht muss man nochmal dazu sagen, eben, dass wir schon den Patienten auch sagen, das ist oft so ein bisschen ein Balanceakt, ob man will die Patienten natürlich keine Angst machen vor der Operation. Auf der anderen Seite sagen wir schon, wenn man diese Netzhautabhebung nicht operieren würde, würde dieses Auge in 100% erblinden. Also das würde wirklich finster werden, es fängt dann an zu schrumpfen, das wird schmerzhaft. Also das ist wirklich eine sehr, sehr ernsthafte Erkrankung. Und für uns ist es manchmal dann auch nicht ganz einfach, wenn jemand eben wieder eine sehr gute Sehschärfe bekommt von, sagen wir, 0,9, also 90%, wenn man das so übersetzen kann, und dann eben sagt, naja, aber so ganz wie vorher ist es nicht. Und dann denkst du dir, okay, ja. Also die Erwartungshaltung ist auch sehr unterschiedlich zwischen den Patienten. Manche sind total glücklich,
manche
wenn sie 0,3 sehen, und manche sind ganz
unglücklich,
wenn sie 100% sehen, aber ein bisschen, wenn sie die Augen vergleichen, ein bisschen anders als im anderen. Das muss man dann auch aushalten als behandelnde Ärztin oder Arzt und das trotzdem ernst nehmen natürlich. Aber wirklich tun kann man gegen diese residualen Sehstörungen eigentlich nichts. Aber man kann den Leuten sagen, dass das oft nach einem Jahr schon deutlich besser auch wieder geworden ist. Und das Hirn schaltet das weg. Also da ist die Plastizität unseres Gehirns auch hilfreich. Gerne. Ich glaube, wir machen weiter.